HR2 Kultur zum Nachhören. Funkkolleg Medien. Wirklichkeit 2.0. Sie hören die 7. Folge des Funkkollegs Medien. Kindergarten 2.0. Medienerziehung für die Jüngsten. Von Karin Fuhrmann.
Da stehen Tutschku, Helena, Lara und Lenny, die Kinder der Sing AG des Kindergartens Rosengarten in Frankfurt-Nied. Jeder hat ein Mikrofon. Die Erzieherin Elena Bonder steht am Mischpult, ihr Kollege Sebastian Albert begleitet mit der Gitarre.
Auf dem Notenpult sind keine Noten zu sehen. Zettel mit kleinen Bildchen helfen den Kindern, den Liedtext richtig zu singen. Denn sie können noch nicht lesen.
Das mit Elena zusammen gemacht bei Internet.
Weil da sind die Bilder und dann sind da die Sachen und dann singen wir das in der Reihenfolge, wie es da ist.
Die Kinder können noch nicht lesen, die können die Texte noch nicht lesen. Da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir es den Kindern erleichtern, den Text sich zu merken und auch zu verstehen. Wir haben ganz viele Kinder mit anderem sprachlichen Hintergrund, die zu uns kommen, die viele Wörter noch nicht kennen. Und dann haben wir uns in unserer Sing-AG so zusammengesetzt mit den Kindern zusammen im Internet und einfach den Text vorgelesen, die einzelnen Wörter vorgelesen und nach den Bildern gegoogelt, dass die Kinder gesagt haben, ja, genau, das ist das, was im Text steht, das müssen wir nehmen. Und so haben wir ganze Liedtexte in Bildern für die Kinder dargestellt. Und wenn sie singen, stehen sie im Prinzip vor einem Blatt und lesen das Lied ab anhand von Bildern. Und diese Bilder haben die Kinder sich selber im Internet zusammengesucht. Und das ist für uns kontrollierte Medienarbeit, also auch im Internet, dass die Kinder richtig lernen, damit umzugehen.
Elena Bonder versteht es als ihre Aufgabe, Medien in ihre pädagogische Arbeit zu integrieren. Sie hat mit ihrem Kollegen Sebastian Albert zusammen die Fortbildung Ene Mene Medien besucht, die der Träger des Kindergartens, das Diakonische Werk, angeboten hat. Seitdem haben Mikrofon, Mischpult, aber auch Foto- und Filmtechnik, PC und Internet in den Kindergarten Einzug gehalten.
Bei uns findet die Medienerziehung im Alltagsgeschäft statt. Das heißt, dass wir keine Berührungsängste haben, den Kindern mal die Kamera in die Hand zu drücken. Wenn wir sie gerade haben, da kommen nämlich die wildesten Bilder bei rum. Also aus einem ganz anderen Blickwinkel, wie wenn wir das jetzt fotografieren. Bestes Beispiel haben wir jetzt hier mit dem Mikroskopbilder, wo die Kinder durchs Mikroskop fotografiert haben und die Kinder uns auf die Idee gebracht haben, das mal zu machen, weil wir es nicht glauben konnten, dass es überhaupt funktioniert.
Sebastian Albert hat mit den Kindern auch einen Trickfilm gedreht. Sie haben Schnitttechniken ausprobiert, einen Film vertont. Die Kinder haben sich als Kämpfer verkleidet, fotografiert und die Aufnahmen am Computer zu einem Star Wars Comic montiert. Gerade weil bei vielen der Kinder dieser Kita Bildschirmmedien zu Hause häufig unkontrolliert und viel genutzt werden, sehen es die Erzieher als ihren Auftrag, Regeln und einen sinnvollen Umgang damit zu vermitteln.
Diesen Schluss sollte man gerade nicht ziehen, findet der renommierte Ulmer Hirnforscher und Psychiater Manfred Spitzer.
Aus meiner Sicht ist es die Aufgabe der Bildungsinstitutionen Kindergarten und Grundschule, zu verhindern, dass Kinder zu häufig mit Medien überhaupt zu tun haben und ihnen zu zeigen, dass auf Bäume klettern mehr Spaß macht, als virtuell sich in irgendwelchen Netzen herumzuwirren, dass es mehr Spaß macht, wirklich mit Farben zu malen, als an einem blassen Bildschirm gegenüber richtigen Farben, dass es mehr Spaß macht, mit anderen zusammen zu sein, als nur mit denen über irgendwelche Mattscheiben zu chatten und dass die reale Welt einfach noch die wahre Welt ist und die virtuelle Welt halt nur ein Abklatsch der realen und die wirklich nicht so gut ist. Denn wir wissen, Kinder lernen schlechter in der nicht realen Welt. Und wir wollen doch, dass unsere Kinder lernen.
Seit Jahren kritisiert Manfred Spitzer den Medienkonsum von Kindern. Seine Kritik bleibt nicht unwidersprochen.
Der Erziehungswissenschaftler Norbert Neuss lehrt an der Gießener Universität Elementarpädagogik und beschäftigt sich intensiv mit medienpädagogischen Fragestellungen. Für ihn gehören Medien und Medienerziehung natürlich und selbstverständlich auch zur Pädagogik im Vorschulalter, denn sie sind Teil unseres Alltags.
Auch wenn wir sagen, ja, es gibt viel Autoverkehr. Autoverkehr ist großartig, ermöglicht uns schnelle Mobilität von A nach B, hat aber auch Gefahren. Jetzt käme der größte Autogegner nicht auf die Idee, seinen Vorschulkindern nicht Verkehrsregeln beizubringen. Und ähnlich ist es eben auch im Bereich der Medien. Medien sind großartig, sie bringen Spaß, Unterhaltung und so weiter. Sie haben aber auch Gefahren, nämlich wenn man suchtartige Mediennutzung entwickelt oder wenn keine anderen Erfahrungsmöglichkeiten mehr eine Rolle spielen, dann werden sie zur Gefahr. Und so kommt es eben darauf an, dass die pädagogischen Institutionen, Kindergarten, Familie und Grundschule vor allen Dingen, frühzeitig beginnen, Kindern einen sinnvollen Medienumgang beizubringen. Wenn pädagogische Institutionen sich da zurückhalten oder aus falsch verstandenen bewahrpädagogischen Gründen sagen, nein, das wollen wir lieber nicht, wir sind hier der Schutz- und Schonraum, dann lassen sie Kinder allein im Regen stehen. Und vor allen Dingen die Kinder, die zu Hause den Medienumgang nicht lernen.
Ist Medienerziehung aber wirklich vergleichbar mit Verkehrserziehung? Klar, sagt Manfred Spitzer, müssen Kinder das richtige Verhalten im Autoverkehr schon im Vorschulalter lernen. Aber
wir bringen es ihnen aber nicht dadurch bei, dass wir sie Auto fahren lassen, die Sechsjährigen. Das ist ganz klar. Und nochmal, wir bringen ihnen auch nicht bei, dass Alkohol nicht gut für sie ist, dadurch, dass wir sie dauernd trinken lassen. Und genau das passiert ja, wenn man jetzt Medien in den Kindergärten auch noch drauf und runter verwendet. Das ist genau falsch. Wir lassen Sechsjährige nicht Auto fahren, wir lassen sie kein Alkohol trinken, wir sollten sie auch nicht mit Medien umgehen lassen, weil es ihnen nicht gut tut.
Dass es den Kindern nicht gut tue, im Vorschulalter Medien zu nutzen, begründet Manfred Spitzer aus Sicht des Hirnforschers.
Die Repräsentation der menschlichen Hand im Gehirn, die ist riesengroß. Und wenn man die einfach weglässt, weil ein Mausklick ist eben was ganz Unspezifisches. Das ist wie fürs Sehsystem ein Lichtblitz. Also von einem Lichtblitz lerne ich nichts. Ja, genauso, wenn ich irgendwo klicke, lerne ich nichts. Wenn ich aber was in der Hand habe, fühle, es hin und her wende und dann merke, was das für eine Oberfläche hat, wie sich der Henkel anfasst, was ich mit meinen Fingern tun muss, um in den Henkel reinzukriegen und dann habe ich eben eine Tasse in der Hand und so weiter, da kriege ich eine ganze Menge mit. Wir Menschen sind Bewegungstiere, so wie wir Augentiere sind und so wie ein Drittel unseres Gehirns fürs Sehen zuständig ist, ist ein Drittel fürs Bewegen zuständig. Und wenn ich dieses Drittel einfach systematisch weglasse, zum Beispiel auch indem ich Schreiben lerne per Tastatur und nicht per Bleistift, dann wird das Schreiben einfach oberflächlicher gelernt, nicht so sehr in meine restliche Erfahrung eingefügt und es gibt mittlerweile schon Studien, die zeigen, dass das Geschriebene auch nicht so gut hängen bleibt. Also ich deoptimiere meine Informationsverarbeitung, wenn ich zu viel, gerade im Kindergarten, Alter mit den Medien umgehe. Und das wollen wir ganz gewiss nicht.
Arbeiten am Computer oder sinnliche Erfahrung? PC oder Pestalozzis Reformpädagogik? Lernen mit Kopf, Herz und Hand? Digitale Medien und die viel beachteten Maximen des Schweizer Pädagogen schließen sich nicht aus, findet der Erziehungswissenschaftler Norbert Neuss.
Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Ich bin Pädagoge. Wenn ich ein Projekt plane, spielt dieses Motto immer eine ganz große Rolle. Zu gucken, was kann ich tun, wo kann ich etwas anfassen, begreifen von Dingen, spielt eine große Rolle im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist eben nicht die alleinige Lernform, die wir haben. Kognitive Abstraktion, Vorstellungsvermögen, problemlösendes Denken, das sind alles Formen des Lernens und der Umsetzung von Lernen, die eben nicht nur mit dem Anfassen zu tun haben. Menschen müssen nicht immer nur anfassen, um etwas zu lernen. Wenn wir ein Buch lesen oder sich in eine imaginäre Welt eines Autoren hineinzubegeben, da muss ich nichts anfassen, da muss ich den Autoren doch nicht anfassen und ich muss auch die fantastische Welt nicht anfassen, sondern das ist ein Akt der Fantasie, die dort stattfindet. Das ist auch ein Lernprozess.
Aber ein oberflächlicherer, wendet Manfred Spitzer ein und sieht auch den vielfach gelobten Einsatz von Computerprogrammen zur Sprachförderung kritisch.
Wenn man nur mit Bildschirm und Lautsprecher lernt, dann weiß zum Beispiel ein kleines Kind nicht, wie die Laute sich mit dem Mund und den Bewegungen des Mundes, wie das zusammenpasst. Aber genau die Bewegungen des Mundes werden eben vom kleinen Kind benutzt, um aus dem akustischen Lautbrei, der an das Ohr prasselt, sich sozusagen einen Reim zu machen, was das ist. Wenn die Lippen eben zusammengehen und dann wieder auseinander und gleichzeitig kommt, dann merkt das Kind ja schon beim Sehen, dass da was Besonderes kommt und dann hört es es auch noch und so kann es den akustischen Lautbrei, der aufs Ohr prasselt, mit Hilfe des visuellen Systems besser segmentieren und damit eben auch besser sprechen lernen. Es kann vor allem dann später durch das Begreifen, wörtlich mit den Händen anfassen von Objekten, auch diese Objekte besser lernen. Wenn man die nur auf dem Bildschirm sieht und vielleicht mit der Maus draufklicken kann, kann man Objekte nicht so gut lernen, sodass die Welt aneignet Begegnung per Internet und Computer zu einer, ich sag mal, oberflächlicheren Aneignung führt, die dann auch dazu führt, dass man nicht so gut über die so angeeignete Welt nachdenken kann.
Wenn wir diese Form des Lernens uns angucken, die auch sozusagen als Grundlage gelegt wird, dann wäre das Erste, was geschlossen werden müsste, wäre die Schule. Weil dort haben wir nämlich Erfahrungslernen zu fast 0% mehr. Dort wird nichts mehr angefasst, sondern da haben wir es nur noch mit kognitiver Abstraktion zu tun. Auf die Idee käme niemand, weil gerade die Schule sich natürlich auch als Aufgabe gemacht hat, einzuführen in die Welt der Begriffe und die kognitive Abstraktion.
Zu wenig sinnlich ist der Umgang mit digitalen Medien. Der Hirnentwicklung nicht förderlich, sogar abträglich. Manfred Spitzer übt seit Jahren radikal Kritik am Einzug der digitalen Medien in unseren Alltag, aber besonders in den der Kinder.
Und was ist mit dem Medium Buch, das aus Sicht der Kritiker von Bildschirmmedien in der digitalisierten Welt zu kurz kommt? Werden dort denn stärker alle Sinne angesprochen?
Wenn Sie vergleichen das Anschauen eines Bilderbuches und das Anschauen eines Tablet-PCs, dann haben Sie in beiden Fällen auch nur eine zweikanalige Wahrnehmung, nämlich Sehen und Hören. Jetzt käme niemand auf die Idee, den Kindern zu sagen, ihr dürft keine Bilderbücher mehr angucken, weil auch da nur eine zweikanalige Wahrnehmung geschult wird. Niemand käme auf die Idee und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Kinder können nämlich ab dem Alter von 2 Jahren, wenn sie fähig sind, symbolisch zu deuten, und das sind Kinder, wenn sie die Sprache gelernt haben, mehr und mehr, sind sie fähig, Symbole zu deuten und sie können dann eben auch etwas mit Medien anfangen. Dabei kommt es natürlich darauf an, dass Kinder hochwertige und für sie auch im Hinblick auf die Wahrnehmungsfähigkeiten produzierte Medien kennenlernen. Wir können nicht sagen, das Buch ist gut, das Fernsehen ist schlecht. Das ist eine absurde Vorstellung, weil wir immer gucken müssen, um welche Inhalte geht es eigentlich. Es gibt auch im Buch Inhalte, die vielleicht für Kinder überhaupt nicht geeignet sind. Und es gibt auch natürlich im Fernsehen Inhalte, die überhaupt nicht geeignet sind.
Wenn ich nur Bücher lese und sonst mit der Welt gar keinen Zugang habe, dann werde ich auch die Welt nicht so gut erfahren. Gott sei Dank ist es ja nicht so. Das ist auch heute gar kein Problem, weil die durchschnittlichen Jugendlichen sind 7 Stunden vorm Bildschirm, 15 Minuten täglich mit einem Buch zugange, wenn sie überhaupt noch mit einem Buch zugange sind. Das heißt, ein Buch, das kann nur dann gefährlich sein, wenn ich meinetwegen 10 Stunden am Tag lesen würde und ansonsten mich einschließen und nichts mehr von der Welt erleben würde. Das ist aber ein Fall, den gibt es nicht.
Es kommt eben auf die Dosis an. Vielleicht lässt sich also die Frage nach digitalen Medien im Vorschulalter nicht mit Ja oder Nein beantworten. Es stellen sich andere Fragen. Was, wie und wie viel?
Sind wir weg? Weg. Sind wir weg? Wie geht das denn?
Ich hab die mit Computer gemacht. Oder wie, das haben wir auch mit Computer gemacht. Computer auch. Guck, wohin sitzt du da? Und wow.
Hat Purzelbaum gemacht. Dann ist er aufgeflogen.
Die Kinder des Frankfurter Kindergartens Rosengarten schauen amüsiert auf die Leinwand. Dort läuft ihr selbstgemachter Film. Kindergartenkinder verschwinden, sind auf einmal in der Wüste, in einem Bilderbuch oder fliegen wie Spider-Man an die Sprossenwand in ihrem Turnraum.
Die sitzen sich so hin und dann sind die so hochgegangen und die haben das dann mit dem Laptop oder Computer dann gemacht, wenn die da nur so schnell hochgehen.
Eigentlich sind die runtergesprungen und dann sind die runtergefallen.
Das hat dann gemacht, wenn die so hochspringen.
Wir haben einen Film gedreht mit den Kindern zusammen, haben diverse Kameratricks ausprobiert. Schnitttechniken, Bluescreen, Vertonung. Ja, so Tricktechnik, dass die Kinder auch begreifen, dass nicht alles, was sie im Fernsehen sehen, auch der Realität entspricht. Da kann man schon mal sehen, dass der Spider-Man durch Tricks an der Wand klettert und dass er es nicht wirklich kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Mediennutzung ist Teil vieler Projekte in diesem Frankfurter Kindergarten. Das Schattentheater wurde gefilmt, damit die Kinder sich auch einmal aus Sicht des Publikums sehen konnten. Durch das Mikroskop wird fotografiert und geguckt, ob die in der Natur gefundenen Blätter und Tiere dann anders aussehen. Die Sing-AG benutzt Mikrofone. So sind die Medien eingebettet in einen Erfahrungskontext, was Erziehungswissenschaftler Norbert Neuss entscheidend findet.
Wenn ich nämlich in den Wald gehe und ich will mir einen Ameisenhaufen, nehmen wir das Beispiel mal angucken, dann kann ich den von außen beobachten. Ich kann auch sehen, wie viele Ameisen da rumklettern. Wenn ich aber in den Ameisenhaufen hineingucken will, dann würde ich das im Wald mit den Kindern niemals tun. Und zwar zu Recht. Gucke ich mir die CD-ROM von Peter Lustig an, finde ich einen Querschnitt mit einer Glasscheibe durch den Ameisenhaufen und kann dann plötzlich sehen, ah, da gibt es unterschiedliche Höhlen, da gibt es unterschiedliche Aufgaben von Ameisen. Ich kann sozusagen Themen nachbearbeiten oder auch nochmal anders sehen. Was man auch sehr gut machen kann, man kann mikroskopieren. Es gibt einfachste USB-Handmikroskope, die kosten 20 Euro, die man an einen Computer anschließt und man kann zum Beispiel Blattläuse oder Wasserläuse untersuchen. Das ist für Kinder großartig, weil man nämlich erkennen kann, dieses kleine Lebewesen hat ein Herz. Da gibt es Verdauungsgerätschaften innen drin und Fühler. Man erweitert durch Medien eben auch Wahrnehmung. Und das ist ein Abenteuer. Und das meint eigentlich Medienerziehung.
Möglich ist der Einsatz von Medien in einem Waldprojekt. Nötig ist er aber nicht, meint dagegen Hirnforscher Manfred Spitzer.
Wenn man wissen will, wie ein Mikroskop funktioniert und mal begreifen will, was das eigentlich ist, dann nimmt man viel besser ein richtiges und nicht eins, was an einem USB-Stick hängt. Weil man da ja wieder sich nur merkt, ah ja, das macht irgendwie das Gerät. Das ist irgendein Hokuspokus, den ich nicht verstehe. Welches Kind versteht schon wirklich, wie der Computer funktioniert? Ich meine, welcher Erwachsene tut das? Und dann lerne ich halt, dass es da irgendwas gibt, was so wie aus der Trickkiste irgendwas macht. Wenn ich aber zwei Linsen habe, nämlich ein Objektiv und ein Okular und damit auf irgendwas draufgehe und dann merke, wie sich das Bild verändert, wenn ich was mit tue, dann habe ich einfach viel mehr davon. Für einen Wald reicht wahrscheinlich auch schon eine hochauflösende Lupe und mit der kann ich noch ganz andere Sachen machen. Da kann ich die Sonne nehmen und kann auf ein Stück Holz meinen Namen drauf brennen und kann finden, was es heißt, wenn ich mit Lichtstrahlen kreativ umgehe. Das alles kann ich doch mit digitalen Medien gar nicht. Und da brauche ich doch nicht die tollsten Verbindungen mit digitalem Schnickschnack und der Natur. Da bleibe ich doch lieber gleich bei der Natur und mache da Hands-on-Erfahrungen, denn es sind die Kinder brauchen und von denen sie viel zu wenig, jetzt schon viel zu wenig haben.
Zu wenig reale Erfahrungen bieten digitale Medien, sagt Manfred Spitzer. Und ihre Wirkung auf Kinder sind noch zu wenig erforscht. Aber er hat noch eine ganz andere Sorge.
Das Suchtpotenzial betrifft vor allem Internet und Computer. Computerspiele da vor allem. Und das liegt ganz einfach daran, dass die Computerspiele dezidiert so programmiert sind, dass sie die Eigenschaften, die das menschliche Belohnungssystem, was auch für Suchtverhalten verantwortlich ist, die das hat, die werden genau ausgenutzt, um die Menschen süchtig nach diesen Spielen zu machen. Das ist seit Jahrzehnten bekannt. Man weiß auch, was man tun muss. Man muss Belohnung nicht immer an positives Verhalten koppeln. Man muss einen Zufall mit ins Spiel bringen. Und wenn man das in dem richtigen Mix von Zufall und dann eben auch verhaltensgekoppelter Belohnung macht, dann wird man süchtig nach dem.
Diese Mechanismen wirken. Laut Bericht der Suchtbeauftragten der Bundesregierung gibt es in Deutschland 250.000 Computer- und Internetsüchtige. Man geht von 1,4 Millionen weiteren Suchtgefährdeten aus.
Diese Suchtgefahr sieht auch der Erziehungswissenschaftler Norbert Neuss. Die Gefahr besteht für ihn aber besonders dann, wenn ein sinnvoller Umgang mit Medien nicht gelernt wird.
Gerade weil sich die pädagogischen Institutionen so vornehm zurückhalten, was die Medienerziehung angeht, haben wir diese Situation ja. Auch natürlich, weil die Erwachsenen ihre eigene Mediennutzung nicht reflektieren. Jeder benutzt ein Handy an jedem Ort der Welt, ob vor der Fleischtheke, auf der Toilette oder in der Bahn werden irgendwelche Präsentationen durchgegeben. Das heißt, Kinder lernen den Umgang zum Beispiel des Handys von uns Erwachsenen. Und da habe ich erhebliche Zweifel, ob der Umgang, den wir ihnen davor machen, ob der wirklich sinnvoll ist.
Vorbild Eltern, Vorbild Umfeld. Kinder reagieren darauf. Muss man sie deswegen also früh und pädagogisch begleitet an digitale Medien heranführen? Oder sie gerade so lang wie möglich davon fernhalten?
Norbert Neuss hält es für weltfremd, ein medienfreies Kinderparadies in einem medial bestimmten Umfeld zu schaffen. Er geht sogar so weit, auch für einen zwar kontrollierten, aber frühen Umgang mit dem Internet zu werben.
Wenn man entsprechende Filtersoftware hat, sodass Kinder eben auf nur jugendgeeignete oder kindergeeignete Seiten geraten, dann ist das nicht tabu. auch unter 6 nicht. Es gibt Kinder, die im Alter von 6 Jahren sehr stark naturwissenschaftlich interessiert sind. Und warum soll man ihnen nicht beibringen, wie man rauskriegt, welcher Vogel da auf dem Baum sitzt? Das kriege ich relativ schnell mit dem Internet raus. Ich kann natürlich dem Kind auch einen Naturführer geben und mit ihm gemeinsam da durchblättern. Das spricht beides nichts dagegen.
PC und Internet bieten eben auch Bildungs- und Lernmöglichkeiten. Auch Norbert Neuss sieht dort aber nicht nur Segensreiches, sondern vor allem einen Markt, in dem Firmen, bildungsbeflissenen Eltern, nicht nur die Wahrheit erzählen und mobile Medien von den Eltern als Babysitter eingesetzt werden. Ein Memory kann man ruhig mit Pappkarten spielen und in einer interessanten Umgebung muss man sich die Zeit nicht mit einem iPad vertreiben. Da ist er sogar mal mit dem Hirnforscher Manfred Spitzer einig.
Das, was das iPad einem an Taktilem bietet, es ist unglaublich verarmt. Das ist so, wie ein ganz schlechter Bildschirm wäre, weil sie können ja nur drauf rumtapseln und ein bisschen rumwischen. Und mehr können sie gar nicht. Aber wenn sie am Strand sind und haben Steine oder Sand, da können sie unendlich viel mitmachen. Es gibt tatsächlich Eltern, die, wenn die Kinder am Strand spielen, sagen, komm, du musst jetzt erstmal eine halbe Stunde Aufmerksamkeitstraining machen. Und dann sitzt das Kind dann eine halbe Stunde am iPad, iPod oder an irgendeinem kleinen Trainingsding und muss dann Knöpfchen drücken und die Eltern glauben, das Kind würde schlau. Das ist völliger Nonsens.
Erzieher und Erzieherinnen, aber auch Lehrer und Eltern sehen sich mit einem Angebot konfrontiert, das Kinder lockt und Bildung verspricht. Und sie müssen dazu pädagogisch Stellung beziehen.
Auch deswegen haben die Erzieher der Kita Rosengarten an der Medienerziehungsfortbildung Ene Mene Medien teilgenommen, in der es auch um die Beratung der Eltern der Kindergartenkinder geht. Denn viele Eltern reflektieren den eigenen Medienumgang und den ihrer Kinder wenig. Und viele Kinder nutzen zu Hause elektronische und digitale Medien weitgehend unbegrenzt. Was dem Markt recht ist, aber der geistigen Entwicklung schadet, glaubt man dem Hirnforscher Manfred Spitzer. Also keine Medien im Kindergarten.
Die Erzieher und Erzieherinnen des Frankfurter Kindergartens setzen Spitzer entgegen, da hilft gerade nur Medienerziehung. Sogar über einen eigenen Kinder-PC verfügt die Kita, den die Kinder auf Nachfrage auch 10 bis 20 Minuten mit einem Erzieher oder einer Erzieherin nutzen dürfen. Auch einfache Spiele dürfen sie dort spielen. Selten aber verlangen die Kinder überhaupt danach, berichten die Erzieherinnen. Und ein Blick in den schönen Garten zeigt, alle Kinder toben heute draußen.
Das ist der entscheidende Punkt für den Erziehungswissenschaftler Norbert Neuss. Medien ja, aber eingebettet in eine Pädagogik, die auch andere Erfahrungen ermöglicht und die Regeln kennt. Das gilt nicht nur für Bildungsinstitutionen.
Kindern alles zur Verfügung zu stellen, ohne Regeln, ohne Grenzen, ohne Einschränkungen und ohne einen Ausgleich zu anderen Erfahrungsmöglichkeiten, ist keine Medienerziehung, sondern das ist dann eine Form von Wohlstandsverwahrlosung, die da stattfindet, dass Kinder sozusagen zu jeder Zeit am Computer spielen können, solange sie wollen, würde ich sagen, hat mit Medienerziehung nichts zu tun. Medienerziehung hat das Ziel, Inhalte sinnvoll auszuwählen, Zeiten festzulegen innerhalb der Familie, wo gespielt oder auch immer Fernsehen geguckt werden kann oder gemeinsam was gelesen werden kann. Darum geht es. Es geht um eine sinnvolle Balance zwischen der Mediennutzung, die durchaus nützlich sein kann, und allen anderen Lebensbereichen, die für Kinder auch eine Rolle spielen. Wenn ich keinen Fußballplatz vor der Tür habe, dann muss ich gucken, wo kann ich mit meinem Kind hinfahren. Das heißt, ich muss gucken, dass eine ausgewogene Freizeitgestaltung stattfindet, wo das Thema Bewegung eine große Rolle spielt, wo das Thema Freunde treffen eine große Rolle spielt, wo Medien eine Rolle spielen, wo die Aktivitäten mit der Familie eine Rolle spielen. All das ist sozusagen Teil von Medienerziehung.
Selbstverständlich haben deswegen auch ein eigener Fernseher oder digitale Medien im Kinderzimmer von Vor- oder Grundschulkindern nichts zu suchen. Sie können dazu führen, dass Kinder zeitlich unkontrolliert, ungeprüfte und häufig nicht altersgerechte Inhalte konsumieren. Das kann, so Manfred Spitzer, nachgewiesenermaßen auch zu Problemen in der Sprachentwicklung, zu Leistungsabfall und Konzentrationsstörungen führen.
Je kleiner die Kinder, desto schlimmer die Folgen. Wenn die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, die Gehirnbildung, noch nicht abgeschlossen ist. Ungefährlich ist die Nutzung digitaler Medien aber auch für Erwachsene nicht, wie Spitzer in seinem neuen Buch »Digitale Demenz« einmal mehr deutlich macht, denn
wenn wir unser Gehirn richtig benutzen, dann wird es auch lange uns dienlich sein und unsere geistige Leistungsfähigkeit bewirken. Wenn wir es verkümmern lassen, eben nicht. Und das sollten wir nicht. Und digitale Medien nehmen uns geistige Arbeit ab. Und deswegen ist das mit ihnen genauso wie mit Rolltreppen, Autos und anderen Dingen. Die machen unsere Muskeln schwach und digitale Medien machen unseren Geist schwach. Und das sollen wir eigentlich nicht tun.
Alle Kinder lernen lesen. Wenn immer mehr Kinder immer früher, immer intensiver mit Laptop, Spielkonsolen und Tablet-PCs in Berührung kommen, dann könnte dieses Kindergartenlied nach Spitzers Prophezeiung bald seine Gültigkeit verlieren.
Ein Hinweis noch. Auch zum Funkkolleg Medien hat die Redaktion von HR2 Kultur ein Begleitbuch erstellt, und zwar unter dem Titel Wirklichkeit 2.0 – Medienkultur im digitalen Zeitalter. Dieser Reader kann über den Buchhandel erworben werden. Er erscheint im Reklam Verlag zum Preis von 9,95 €. Weitere ergänzende Informationen zum Funkkolleg finden Sie im Internet unter www.funkkolleg-medien.de.